Ihr wundert euch vielleicht, dass ich Thomas jetzt das Mikro geklaut habe. Das liegt daran, dass ich heute predigen darf. Ich möchte euch mitnehmen in Gedanken, die mich mittlerweile seit anderthalb Jahren sehr intensiv beschäftigen. Diese Gedanken kommen vor allem aus Vorträgen von einem Theologieprofessor. Das heißt, vieles von dem, was ich jetzt hier erzähle, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, könnte ich auch gar nicht. Dafür fehlt mir ja einfach die Ausbildung. Ich möchte euch das weitergeben, weil es mich sehr tief verändert hat und weil ich glaube, das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges für unseren Glauben, für unsere Entwicklung. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, naja, ich soll ja einmal predigen für Thomas, schaffe ich wohl. Und da habe ich festgestellt, eine Predigt, das wird nichts. Und dann habe ich das erstmal in zwei Predigten geteilt, sodass ihr nächste Woche da auch nochmal weiterhören müsst. Also ihr müsst nächste Woche wiederkommen. Tut mir leid. Und dann habe ich festgestellt, zwei Predigten ist ganz schön wenig. Setzt euch gemütlich hin, legt die Beine ein bisschen hoch und habt bitte Geduld mit mir. Mir ist es so wichtig, ich muss leider ein bisschen Zeit haben. Also habt Geduld mit mir. Es geht um Begriffe aus der Bibel und speziell um einen Begriff. Da steckt ein grundsätzliches Problem hinter. Unser Glaube ist ja geprägt durch Wort, durch das, was wir hören, was wir lesen, was wir singen. Wir lesen in der Bibel bestimmte Sätze, Begriffe. Wir hören in Predigten Begriffe. Wir singen sie. Wir reden miteinander drüber. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt in unserem Glauben, einfach weil dadurch unser Glaube ja wirklich geformt wird. Nicht nur, auch durch Erfahrungen und andere Dinge, aber eben auch durch Begriffe. Das Problem dabei ist allerdings, dass diese Begriffe ja häufig uralt sind. Nicht nur uralt, ja, sondern wenn ihr überlegt, wir reden dann über Begriffe, die Jesus vor 2000 Jahren ausgesprochen hat, die David vor 3000 Jahren vielleicht in seinen Psalmen benutzt hat. Also Begriffe, die uralt sind, die sich mit der Zeit auch entwickelt haben. Außerdem sind das häufig Begriffe, die in einer ganz anderen Kultur benutzt wurden. Nicht in Westeuropa, wo wir heute wohnen, in Deutschland, sondern in der Regel wurden diese Begriffe im Orient geprägt. Von den Menschen, die dort ihre Erfahrungen mit diesen Begriffen hatten und dementsprechend manchmal eine ganz andere Vorstellung, eine ganz andere Bedeutung hinter so einem Begriff haben. Und dann sind diese Begriffe auch noch einer Sprache, die wir gar nicht mehr kennen, aus dem Hebräischen oder dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Häufig mit dem Übergang übers Lateinische sogar. Das heißt, auch da haben sich die Begriffe wieder verändert. Das war mir nie so richtig bewusst. Aber es ist einfach so. Damit müssen wir leben. Und darauf müssen wir auch eingehen, wenn wir und die Bibel und die Begriffe, mit denen wir reden, über die wir glauben, an die wir glauben und über die wir nachdenken, ernst nehmen wollen. Heute soll es um einen ganz zentralen Begriff in der Bibel gehen. Der Begriff Tzedaka. Sagt euch nichts. Natürlich nicht. Oh, okay. Du darfst übersetzen. Gut, sehr gut. Gerechtigkeit. Okay. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein ganz, ganz zentraler Begriff in der Bibel. Vielleicht ist das nicht so bewusst, aber ich versuche das mal zu erklären, warum der so zentral ist. Gerechtigkeit. Es gibt vier ganz simple, deutliche Gründe, weshalb Gerechtigkeit für uns wirklich zentral ist. Das erste ist ganz simpel. Es ist die Anzahl des Auftretens dieses Begriffs. Wie häufig tritt so ein Begriff auf? In der Theologie sagt man, wenn ein Begriff so 100 Mal in der Bibel auftaucht, dann ist er wirklich also schon häufig, sehr häufig zentral. Der Begriff Gerechtigkeit, Tzedaka, oder Ableitung davon, Recht, taucht ja dann in verschiedenen Varianten grammatikalisch auch auf, oder auch Unrecht. Wenn über Unrecht gesprochen wird, geht es ja auch um dieses Thema Gerechtigkeit, taucht in etwa 500 Mal in der Bibel auf. 500 Mal. Dieser Begriff taucht damit häufiger auf als Liebe oder Gnade. Das heißt, allein schon mal zu gucken, wie häufig spricht die Bibel von vorne bis hinten über Gerechtigkeit, zeigt, dass das ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Wort und Begriff in der Bibel ist. Das ist ein wesentliches Thema. Und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen, was mit diesem Wort gemeint ist wirklich. Weiter, ganz besonders wichtig, Gottes Wesen ist gerecht, Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir uns über unseren Gott, an den wir glauben, mit dem wir Beziehung suchen, Gedanken machen und wissen, sein Wesen ist Gerechtigkeit, dann müssen wir verstehen, ganz tief verstehen, was Gerechtigkeit ist. Denn sonst kriegen wir plötzlich ein schiefes, vielleicht ein völlig falsches Gottesbild. Kannst du mal bitte die nächsten ranmachen? Nur mal, um es zu zeigen, es gibt zwei ganz klare Verse unter ganz vielen anderen. Das ist euch wahrscheinlich bewusst, vom Gefühl weiß man es einfach. Man verbindet Gerechtigkeit mit Gott. Zwei Verse habe ich euch rausgesucht, die ganz klar sagen, Esra 9, Vers 15, Herr, Gott Israels, du bist gerecht. Punkt. Simpler kann man es nicht ausdrücken. Wesen Gottes ist Gerechtigkeit. Oder der Psalmist schreibt in Psalm 116, der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Also ein großer Teil Gottes Wesen ist Gerechtigkeit. Wenn wir über Gott nachdenken, müssen wir uns klar machen, was heißt denn Gerechtigkeit? Das ist wesentlich für unseren Glauben. Der dritte große Grund, weshalb das so ein wesentliches Thema ist. Jesu Botschaft hat Gerechtigkeit ganz zentral zum Thema. Ganz zentral. Wenn wir das Neue Testament gucken, durch all das, was Jesus tut, was er sagt, wie er sich bewegt, wie er handelt, ist Gerechtigkeit eins seiner ganz großen Themen. Ganz klares Beispiel dafür, die große Predigt, die Jesus hält, die Bergpredigt, wo Jesus einfach so mal grundsätzlich sagt, was los ist. Die fängt er an mit den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen haben zwei Verse und beide Verse enden mit dem Thema Gerechtigkeit. Beide Verse. Das heißt, der einzige Bereich, der in den Seligpreisungen zweimal genannt wird, ist Gerechtigkeit. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Das ist das Ende der ersten Verse der Seligpreisung. Und am Ende der Seligpreisung predigt Jesus dann noch einmal, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Also Jesu predigt, und das ist nicht nur hier, das ist überall, wo er auftritt, überall, wo er lebt, wo er Menschen begegnet, ist das Thema Gerechtigkeit ein wahnsinnig zentrales Thema. Logisch, sein Vater ist Gerechtigkeit, in der Bibel taucht Gerechtigkeit immer wieder auf. Natürlich ist Jesu das auch bei ihm ein zentrales Thema. Wenn also wir an Jesus glauben, ihm folgen wollen und ihm vertrauen wollen, dann ist für uns wichtig, dass wir verstehen, worüber redet er hier eigentlich? Über Gerechtigkeit. Und als letztes, Jesus fordert uns auf, nach Gerechtigkeit zu streben. Im Zentrum der Bergpredigt, mittendrin, im Höhepunkt. Da sagt Jesus ganz deutlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, der Auftrag an uns, uns mit Gerechtigkeit auseinanderzusetzen, Gerechtigkeit aufzurichten, das ist ein Auftrag Jesu, unseres Herrn, dem wir nachfolgen wollen, an uns. Ganz unmissverständlich. Er sagt, Leute, das ist euer Job. Kümmert euch um Gerechtigkeit in eurer Umgebung. Punkt. Ich denke, diese vier Punkte, die machen schon sehr deutlich, dass es für uns ganz wesentlich ist, zu verstehen, was Gerechtigkeit ist. Wir müssen sehen, wie Gott ist. Jesu predigt es und es ist unser Job, uns um Gerechtigkeit zu kümmern. Aber dafür ist es wichtig, dass wir diesen Begriff richtig verstehen. Und deshalb diese Predigten zu dem Thema Gerechtigkeit. Ich möchte euch mal herausfordern, 20 Sekunden einmal drüber nachzudenken. Stellt euch vor, eure kleiner Sohn, Tochter, kleines Geschwisterkind, Enkelkind, was auch immer ihr habt, erste, zweite Klasse, kommt nach Hause, nach der Schule und fragt Mama, Schwester, Vater, Oma, Opa, was ist Gerechtigkeit? Und ihr sollt jetzt spontan in dem ein, zwei Klässler erklären, was Gerechtigkeit ist. Denkt mal ganz kurz nach. Ich lasse euch mal ein paar Sekunden Zeit. Gar nicht so einfach, finde ich. Wir werden auch wahrscheinlich nicht so tief philosophisch mit unserem Zweitklässler umgehen. Aber wahrscheinlich werdet ihr etwa das sagen, was die meisten Leute dabei fühlen, was auch ziemlich zentral am Anfang im Wikipedia zum Thema Gerechtigkeit steht. Mach's mal weiter. Und zwar so etwas in der Art, Gleiches wird gleich und Ungleiches wird ungleich behandelt. Sowas in der Art. Ja? Klauen zwei Jungs einen Apfel, kriegen sie beide die gleiche Strafe. Das ist gerecht. Ja? Arbeiten eine Frau und ein Mann in der gleichen Branche, im gleichen Betrieb, machen die gleiche Arbeit, verdienen sie, dass sie die gleichen Karrierechancen haben und das gleiche Gehalt kriegen. Dass das nicht immer so ist. Ne? Ja? Das nennen wir aber, da kommt gleich unser Ungerechtigkeitsempfinden auf. Ne? Das ist aber nicht so. Frauen verdienen weniger. Ne? Ja, ungerecht. Ne? Gleiches muss gleich behandelt werden, Ungleiches ungleich. Ja, das ist für uns Gerechtigkeit. Ganz klar. Ja, zwei Leute, die als Studenten eine Doktorarbeit schreiben und der eine überlegt sich und arbeitet und entwickelt was und schreibt eine ganz klasse Doktorarbeit und der andere schreibt es irgendwo ab. Wird ungleich. Das muss ungleich behandelt werden. Ja, der eine darf dann Verteidigungsminister werden und der andere eben nicht. Ja, das wollen wir. Das ist ganz klar unsere Form von Gerechtigkeit. Gleiches wird gleich behandelt, Ungleiches ungleich. Ist vielleicht auch gar nicht viel gegen zu sagen. Nur wo kommt dieses Gerechtigkeitsempfinden her? Und das möchte ich jetzt mal versuchen, mit euch ein bisschen zu erarbeiten. Mach's mal weiter. Kennen von euch jemand Bilder oder Statuen dieser Art? Schon mal irgendwo gesehen? Justitia, gut. Justitia, das ist Justitia, darf ich euch vorstellen. Tochter von Zeus. Findet man in jedem zweiten Gerichtsraum, in jedem guten Gerichtsthriller in den USA taucht sie auf. Wenn man mal durchguckt durchs Internet, ich glaube wahrscheinlich jede zweite Anwaltskanzlei hat das irgendwie in ihrem Symbol. Es gibt Tausende Bilder, Statuen, ich weiß nicht was alles. Also wenn ihr mal Justitia Bilder eingebt, dann ist euer Browser voll mit vergleichbaren Damen. Ja? Justitia. Justitia kommt aus der griechischen Mythologie, ist die Tochter des Zeus. Zeus gibt ihr den Auftrag in der Mythologie, loszuziehen auf die Erde und die Menschen zu beobachten, die Menschen genau zu prüfen und zu gucken, wie leben sie, was machen sie, halten sie sich an die Gesetze und Normen und dementsprechend zu strafen. Das Interessante ist, dass unsere westliche Kultur, Deutschland, Westeuropa, von dieser Justitia 1:1 den Gerechtigkeitsbegriff übernommen haben. Gerechtigkeit, das ist nämlich genau das Wort Justitia. Als die Bibel ins Lateinische übersetzt wurde, 4. Jahrhundert etwa, die Vulgata, da hat man das Wort Tzedaka, was ich eben ganz kurz schon mal genannt hatte, das hebräische Wort für Gerechtigkeit, in Justitia übersetzt. Und das prägt seit 2000 Jahren uns als westeuropäische Christen. Und das Interessante ist, das kommt aus der griechischen Philosophie und nicht aus der Bibel. Wollen wir uns diese Justitia mal angucken? Was bedeutet das? Mach's mal weiter. Zuerst mal hat sie eine Augenbinde. Man kann es nicht so sehr gut erkennen. Aber ihr wisst es vielleicht auch von Bildern. Es gibt sie auch ohne Augenbinde. Die ganz frühere war ohne Augenbinde. Aber das, was heute Justitia ist, ist in der Regel mit Augenbinde. Das ist ein Symbol, das etwas Besonderes ausdrückt. Diese Augenbinde drückt aus, Justitia ist blind für die Person, die vor ihr sitzt. Ohne Ansehen der Person spricht sie Gerechtigkeit aus. Es ist ihr völlig egal, wer da steht. Ob das ein Armer oder ein Reicher ist, weiß sie nicht. Ob das ein junger oder ein alter ist, Mann oder Frau, ist ihr egal. Sie guckt nicht auf die Person. Deshalb hat sie eine Augenbinde um. Sie ist da völlig neutral. Sie hat auch keine Gefühle für diese Person, weil sie die Person nicht kennt. Sie sieht nichts. Und von dieser Grundlage aus bewertet sie und trifft die gerechte Entscheidung. Ohne Ansehen der Person. Ganz neutral. Ohne Gefühle. Das drückt die Augenbinde aus. Das hat sich in unserem Gerechtigkeitssinn eingebürgert. Diese Justitia, die hat genau das geprägt, was wir heutzutage hier als Gerechtigkeit empfinden. Mach mal bitte weiter. Sie hat in der linken Hand eine Waage. Die Waage drückt aus, dass sie Gerechtigkeit objektiv bewertet. Sie misst und beobachtet, was passiert, was Leute getan haben und vergleicht das mit Normen, Gesetzen, anderen Handlungen. Und das wird ganz objektiv gemessen. In der Justiz gibt es Fachausdrücke, die das ganz deutlich darstellen, was damit gemeint ist. Es gibt zum Beispiel den Begriff der Strafzumessung. Wie viel Strafe ist einer gewissen Tat zugemessen? Da wird objektiv, ganz sachlich beobachtet und gemessen. Das ist schon ein grundsätzliches Problem, wie man eine moralische Verfehlung in eine Zeit umrechnen kann. Aber gut, so weit wollen wir gar nicht einsteigen. Aber das, was sie tut, ist ganz objektiv messen und bewerten. Und dann kommt etwas dabei heraus. Und das Dritte, was sie kennzeichnet, sie hat ein Schwert in der Hand. In der rechten Hand großes, scharfes Schwert. Und das drückt die Strafe aus. Justitia ist geprägt als eine Strafgerechtigkeit. Gerechtigkeit hat in erster Linie mit Strafe zu tun. Interessant hier vom Wort, Justitia ist der lateinische Ausdruck. Im Griechischen heißt sie Dike. Und dieser Begriff heißt Gerechtigkeit und heißt auch gleichzeitig Strafe. Ist der gleiche Begriff im Griechischen, im Altgriechischen. Dike ist Justitia, Gerechtigkeit und Strafe. Ist eins zu eins zusammen, gehört zusammen. Das heißt, es geht hier um eine austeilende Gerechtigkeit. Justitia geht los und lässt mit der ganzen Härte des Gesetzes die Gerechtigkeit mit ihrem Schwert walten. Das bedeutet, Justitia macht Angst. Leute, die etwas getan haben, die das wissen und die vor Gericht zu erscheinen haben, können nicht mehr gut schlafen. Wenn das Gewissen noch so einigermaßen heil ist. Ja? Justitia macht Angst. Das ist ihr Job. Darum hat sie da ein Schwert in der Hand. Sie will, dass die Leute Angst haben vor ihrer Strafe. Das ist das, was uns vielleicht intuitiv, aber ganz sicher seit 2.500 Jahren prägt, wenn wir von Gerechtigkeit hören, wenn wir Gerechtigkeit lesen, wenn hier Thomas oder jemand anders predigt von Gerechtigkeit, wenn wir in einem Lied singen von der Gerechtigkeit. Vielleicht ist es uns nicht bewusst, aber genau das ist das, was bei uns abgeht bei Gerechtigkeit. Ich möchte euch hier an dieser Stelle sagen, Tzedaka hat damit gar nichts zu tun. Gar nichts. Das ist in vielen dieser Bereiche genau entgegengesetzt. Und das hat mich wirklich erstaunt, als ich das gelernt habe und verstanden habe. Mach mal weiter, Kevin. Ich möchte Tzedaka, das ist der hebräische Begriff für Gerechtigkeit, der in der Bibel genannt wird. Wenn Jesus Gerechtigkeit sagt, sagt er Tzedaka. Ja? Und nicht Justitia. Das sagt er da nicht. Das ist römisch. Und viele europäische, philosophische Prägung. Ich möchte Tzedaka und Justitia hier einmal einander gegenüberstellen. Wir werden heute nicht dazu kommen, dass ich euch das komplett biblisch belege. Das wird nächstes Mal passieren. Aber wenn man reinguckt in die Bibel, dann wird man die Dinge, die ich jetzt sage, 100% deutlich sehen. Und man fragt sich, ich habe mich gefragt, ey, wie konntest du 30 Jahre so blind Bibel lesen, dass du das nicht gesehen hast? Aber wie gesagt, da kann ich leider erst nächstes Mal zu kommen. Ich möchte es einfach jetzt mal einmal gegenüberstellen, um es dann hinterher in der Bibel verstehen zu können. Die Augenbinde hatte uns gesagt, Justitia ohne Ansehen der Person. Guckt nicht danach, wer da steht, arm oder reich, ist uninteressant. Der Hebräer damals, wenn er Tzedaka benutzt hat, der hat genau das Gegenteil gedacht, gefühlt, gemeint, erkannt. Tzedaka im Sinne von biblischer Gerechtigkeit im Hebräischen ist im Ansehen der Person. Das heißt, die Gerechtigkeit sieht, da ist einer, der es schwer hat im Leben. Da ist einer, der unterdrückt ist. Da ist einer, der benachteiligt ist. Ey, der muss anders behandelt werden als jemand, der reich geboren ist, der alles hat. Das kannst du nicht einfach weggucken, sondern im Ansehen der Person urteilt die Tzedaka, nicht ohne Ansehen der Person. Hier, deshalb habe ich auch hier dieses Bild, das wird sich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr deuten, warum ich dieses Bild von den Händen, die sich einander helfend zureichen, dem Bild der Justitia entgegengestellt habe. Das wird vielleicht gleich noch deutlicher. Aber genau das passiert. Die Hand hinhalten und gucken, was für eine Person ist da. Völlig anderer Ansatz. Mach's mal weiter. Justitia ist beobachtend und messend. Sie reagiert auf das, was dort passiert, was sie gemessen hat. Reagierend. Tzedaka ist wiederum völlig anders. Tzedaka ist, wenn der Hebräer damals Tzedaka gesagt hat, wenn Jesus Tzedaka gesagt hat, dann meinte er, er geht hin in die Situation und hilft. Er möchte Dinge zusammenfügen, die Gemeinschaft wiederherstellen. Nicht lange beobachten und gucken, was da jetzt zu messen ist, das vergleichen und darauf reagieren durch Strafe, sondern im Vorweg agieren und die Gemeinschaft wiederherstellen, wo Gemeinschaft auseinandergebrochen ist. Das ist Tzedaka im Hebräischen, im biblischen Sinne. Lass mal weiter. Justitia mit dem Schwert hat Strafe im Mittelpunkt. Es geht um Strafe bei Gerechtigkeit. Wenn wir Gerechtigkeit heute hören, wenn wir ins Gericht gucken, wenn wir das Wort Justiz hören, Justizvollzugsbeamte, Justitia, Justizbeamter, Justizanstalt, ja, all diese Dinge, da geht es um Strafe. Ganz klar. Gerechtigkeit für uns ist mit Strafe verbunden. Dikä, Strafe, ist alles das Gleiche. Tzedaka ist total anders gemeint. Tzedaka meint nicht eine Strafgerechtigkeit, sondern für Tzedaka ist der Schwerpunkt, das, worum es geht, blühende Gemeinschaft, dass wieder Gemeinschaft hergestellt wird, wo Gemeinschaft zerbrochen ist, wo sie belastet ist, wo Leute an die Kante gekommen sind, weil ihnen etwas passiert ist, weil sie vielleicht auch selber etwas getan haben. Das werden wir ganz deutlich in der Bibel sehen. Vielleicht schon hier ein Hinweis. Bußpsalmen reden von Gerechtigkeit. Völlig sinnlos in Form von Justiz. Aber da gehen wir nächste Woche drauf ein. Nur mal schon mal so ein kleiner Cliffhanger für nächste Woche. Es geht nicht darum, Strafe auszuteilen, sondern Gemeinschaft wiederherzustellen. Blühende Gemeinschaft ist der Zweck und der Sinn und die Basis von Tzedaka. Lass mal weiter. Objektiv und neutral, hatten wir gesagt. An Normen und Gesetzen orientiert. Ja, die Gerichte, die Steine auf der Waage, mit denen Justitia misst, das sind die Normen und Gesetze, die aufgestellt wurden. Hast du das vernünftig eingehalten, bist du gerecht und kriegst keine Strafe. Ganz objektiv, ganz neutral. Tzedaka ist ganz anders gemeint. Tzedaka in der Bibel bedeutet, dass sich derjenige, der hier gerecht handelt, dass Gott, der die Gerechtigkeit ist, sich identifiziert mit demjenigen, der da beurteilt wird. Er identifiziert sich damit, er setzt sich in die Lage, er kommt mit rein. Das ist nicht objektiv, überhaupt nicht, sondern er identifiziert sich mit der Person, über die er zu Gericht sitzt. Mach's mal weiter. Natürlich ist die Folge von Justitia mit diesem Schwert der Gerechtigkeit, alles durchdringen, alles sehen können, ist Angst. Was sollte es sonst sein? Angst. Gerechtigkeit bringt Angst. Muss sie bringen. Tzedaka ist anders gemeint. Tzedaka bedeutet, ich freue mich auf Rettung. Durch Tzedaka bekomme ich Rettung. Das ist ganz anders vom Verständnis her. Ja, das werden wir auch ganz tief in ganz vielen Psalmen uns nächste Woche angucken. Es geht nicht darum, dass man aus Gerechtigkeit Angst vor etwas hat, vor Strafe, sondern man freut sich auf Wiederherstellung der Gemeinschaft, auf Rettung, auf wieder hineinkommen in die Gemeinschaft. Machst du mal weiter? Justitia ist gefühllos. Eine Waage ist gefühllos. Objektiv, hinhalten, es geht runter, Ende. Gar keine Diskussion. Hat nichts mit Gefühl zu tun. Überhaupt nichts. Objektiv, völlig gefühllos. Tzedaka ist warmherzig gemeint. Wenn ein Hebräer damals, wenn Jesus damals das Wort Tzedaka benutzt hat, dann meinte er damit, hey, da ist jemand, der mitfühlt, der da warmherzig dir entgegentritt und der dich wieder reinbringen will in die Gemeinschaft. Völlig anders. Mal weiter, Kevin. Justitia ist norm- und gesetzorientiert. Es geht darum, die Normen, die aufgeschrieben sind, die Gesetze, die aufgeschrieben sind, umzusetzen, festzulegen, zu überprüfen und letztendlich Strafe bei Nichtbeachtung auszusprechen. Tzedaka ist überhaupt nicht an Normen und Gesetzen orientiert, sondern an der Gemeinschaft. Tzedaka will Gemeinschaft da, wo sie kaputt gegangen ist und deshalb auch dieses Bild von den Händen dazu. Wieder aufbauen und wieder aufrichten und pflegen. Das ist das Ziel von Tzedaka. Gemeinschaft fördern. Das kann illegal sein. Es kann illegal sein, wenn man jemanden, der vielleicht von den Gesetzen her eigentlich Strafe verdient hat, wieder in die Gemeinschaft aufnimmt. Wieder positiv entgegensetzt. Das kann tatsächlich mal illegal werden. Ja, es gibt Leute, die ein Kirchenasyl gewährt haben und damit Gesetze verstoßen haben, um Menschen, die es verbrauchten, die Angst hatten, die an der Seite sind, wieder reinzuholen in die Gemeinschaft. Das hat miteinander nichts zu tun, Normen und Gesetze erfüllen und gemeinschaftsorientiert zu sein. Das ist was völlig anderes. Tzedaka ist basiert auf Gemeinschaft. Gemeinschaft fördern, Gemeinschaft wiederherstellen, Gemeinschaft wieder zusammenbringen. Und das Letzte, was ich uns hier noch vergleichen will. Justitia, Plato hat dazu einen lateinischen Ausspruch geprägt, suum cuiuque, jedem das Seine. Jeder bekommt das, was er persönlich verdient. Ja? Tzedaka geht davon aus, dass Integration erfolgen soll. Dass Menschen wieder zusammenkommen, dass Menschen mit Gott zusammenkommen. Das ist das Ziel und der Sinn von Tzedaka. Ich muss leider hier an dieser Stelle eben heute abbrechen, weil ja, ihr merkt, es ist Zeit und ihr habt langsam Hunger und vielleicht werden die Stühle langsam doch ungemütlich. Nächste Woche möchte ich wirklich mit euch reingehen und das, was ich jetzt gesagt habe, kann man natürlich leicht sagen, dass es so ist. Das gucken wir uns nächste Woche ganz intensiv in der Bibel an vielen, vielen Beispielen und ich hoffe, mir ist es so gegangen, dann gehen euch die Augen auf, dass das ganz eindeutig so ist in der Bibel, dass man braucht nur hingucken, nur wenn man es nicht weiß, weil man geprägt ist von Justitia, dann merkt man es gar nicht. Also das wird nächste Woche das Ziel sein. Da weiter reingucken, das wirklich alles mal begründen, was ich hier jetzt gesagt habe, anhand biblischer Texte und dann auch zu gucken, was bedeutet das für mich persönlich. Denn das ist nicht nur eine Theorie hier. Das hat sehr, sehr deutliche Konsequenzen, für Entscheidungen in meinem Leben. Ich wollte euch heute noch eine Geschichte erzählen, die nehme ich nächste Woche auch mit rein, die mir letzte Woche passiert ist, wo ich persönlich zu Dakar erlebt habe. Aber das mache ich auch nächste Woche. Ein letztes Wort noch zum Abschluss, was mich sehr erstaunt hat und was mir peinlich war und ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein. Für uns als Christen, oder für mich sage ich mal, ich weiß nicht, vielleicht ist es euch ja nicht so gegangen, vielleicht ist es für euch ja alles ganz selbstverständlich, aber ich befürchte nicht. Aber nochmal einfach nur von mir gesprochen, als ich so gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, dass du 30 Jahre von Justitia geprägt bist und nie hat dir jemand gesagt, das ist nicht so. Und dann stelle ich plötzlich fest, ey, Juden haben das Problem überhaupt nicht. Juden verstehen das. Und zwar habe ich das gemerkt, als ich gesucht habe, ein Gegenbild zu der Justitia. Dieses Bild von den Händen, das die Gemeinschaft wieder fördert, das Leute wieder zurückbringt in die Gemeinschaft. Was macht man heutzutage als Computermensch? Man tippt in den Browser ein Bilder zum Thema Zödakar. Ich weiß nicht, ob ihr es so gemacht hättet, das ist meine Methode. Und wo lande ich? Machst du mal das nächste Bild. Auf einer jüdischen Zeitschrift, die dieses Bild, das ich jetzt geklaut habe, muss ich zugeben, im Sinne von Justitia hätte ich jetzt ganz schöne Ärger. Dieses Bild aus einer jüdischen Zeitschrift in einem Artikel Recht auf Zödakar. Bei Hilfe der Bedürftigen geht es nicht um Almosen, sondern um Gerechtigkeit. Ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Für einen Juden, der nicht nur europäisch, griechisch, philosophisch geprägt ist, sondern der eben auch seine Prägung hat aus dem Hebräischen, aus seiner Kultur, aus seiner Religion, ist das selbstverständlich, dass Almosen und Hilfe für Bedürftige Gerechtigkeit ist. Und das fand ich peinlich, dass für mich als Christ 30 Jahre, 40 Jahre in der Gemeinde das nicht selbstverständlich ist. Ich hoffe, ich habe euch schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wiederkommt und dass wir dann nochmal tiefer reingucken können. Das, was ich heute gesagt habe, möchte ich dann gerne biblisch noch viel tiefer begründen und nochmal mit euch reingucken, was bedeutet das wirklich für mich persönlich. Denn das kann ich euch versprechen, es ist ganz wesentlich für uns. Wir haben es schon am Anfang vielleicht gesehen, mein Gottesbild ist davon geprägt, mein Auftrag ist davon geprägt, wie ich als Christ leben soll. Und da muss ich Gerechtigkeit verstehen. Danke, dass ihr mir die Geduld aufgebracht habt und dass ihr nicht zu sehr hin und her geschuppelt seid auf dem Stuhl. Und damit entlasse ich euch erstmal aus meinen Gedanken heute.